Stell dir vor, ich habe heute sogar eine kleine Einleitung. Aber die ist nicht so schön. Ich bin ja von Berufswegen als klassischer Sänger, überlegt man sich ja, wenn man auf eine Bühne geht, was ziehe ich denn überhaupt an? Und ich hatte die Idee, eine Krawatte anzuziehen, in schwarz und sie mir bis oben zuzuziehen. Und dann sagt Julia zu mir, bei dem Thema vielleicht lieber nicht. Das wird zu viel. Ich möchte zur Einleitung ein Bibelvers lesen aus dem 4. Mose, Kapitel 23. Vers 19. Und da steht Folgendes. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Das Thema von der Predigt ist eine Frage heute. Und die Frage heißt, welcher Jesus? Wir haben es da draußen im Esssaal an der Wand stehen, riesengroß, Jesus, um ihn geht es hier. Aber welcher Jesus? Wir haben uns ja vor einiger Zeit bewusst umbenannt als Gemeinde. Wir haben uns diesen Namen ja bewusst gegeben, Christusgemeinde. Aber welcher? Wenn wir uns das heute anschauen werden, dann muss uns eins bewusst sein, wie das hier im 4. Mose steht über Gott. Wenn er was sagt, dann meint er das so. Und er sagt es auch nicht irgendwie anders, dass man auf eine falsche Idee kommen könnte. Er sagt es sehr deutlich. Wir wollen heute sehen, dass uns die Bibel sehr deutlich sagt, wie der Jesus, der Sohn dieses Gottes, ist. Und lass uns mal anfangen mit dem Johannesevangelium, Kapitel 1. Das ist ja, Johannes zeigt uns ja Jesus als das, was er als erstes überhaupt ist. Und da steht in Johannes 1, ich lese die beiden oder die drei ersten Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und später sehen wir, da kommen wir später noch drauf, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, ist Vers 14. Das ist klar, um wen es geht. Es geht um Jesus. Und die Bibel sagt uns unzweideutig, dass er selber Gott ist. Wie kann denn das gehen? Ist doch ein anderer Gott. Ist doch Gott der Vater. Wieso ist der auch Gott? Wenn es will, kann das jemand aufschlagen. Psalm 2, Vers 7. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber Gott sagt zu ihm. Er sagt an dieser Stelle, du bist mein geliebter Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Und Johannes 3, 16, der bekannte Vers ist, er ist der einzig geborene Sohn von Gott. Hat ihn, bevor es irgendetwas wie Zeit war, hat Gott seinen Sohn selbst geboren. Frag mich nie, wie das geht, ich weiß das auch nicht. Aber die Bibel sagt es so. Und wenn der Vater Gott ist, oder sagen wir es mal so, wenn ich Mensch bin, dann ist mein Sohn auch Mensch. Und wenn Gott der Vater Gott ist, dann ist es sein Sohn genauso wie er. Jetzt fragt mich nicht, wie das funktioniert und wie die Dreieinigkeit mit, wenn der Heilige Geist da noch reinkommt, der ja eine eigenständige Person ist und auch Gott genannt wird in der Bibel, wie das funktioniert, ich weiß das ja auch nicht. Aber die Bibel sagt es so. Und Jesus ist Gott, er ist gleich Gott dem Vater. Er ist das Ebenbild Gottes und er wurde nicht geschaffen. Das ist, lese im Kolosser 1. Im Kolosserbrief Kapitel 1 steht, Vers 15. Und ich lese, dann bleiben wir bei. Ich lese Vers 16 noch mit. Kolosser 1, 15 und 16. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Der Jesus ist nicht ein Geschöpf von Gott, so wie die Engel zum Beispiel. Oder was sonst in der unsichtbaren Welt ist und wir nicht wissen. Er ist auch nicht wie wir geschaffen worden, sondern er ist aus Gott geboren. Er ist Gott vollkommen gleich. Und deswegen ist es genau richtig, das lesen wir mal, Römer 9, Vers 5. Da geht es um das Volk Israel und da steht in Römer 9, Vers 5, ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Ist Gott vollkommen gleich und das kennen wir aus dem Philipper 2, das hatten wir vor einiger Zeit ja auch mal vor dem Matthäus-Evangelium in der Bibelstunde, dass er Gott völlig gleich ist. Und dann steht da, aber er hielt es nicht für ein Raub fest, als hätte er es geklaut. Sondern er ließ seine göttliche Gestalt sein und nahm einen menschlichen Körper an. Er wurde wie die Menschen. Da steht, dass er Gott völlig deckungsgleich ist. Absolut gleich, steht im Griechischen Isos. Also absolut gleich wie Gott der Vater. Aber er klammert sich da nicht dran. Er muss es nicht festhalten. Er kann es hergeben für uns und einen menschlichen Körper annehmen. Da kommen wir später nochmal drauf. Wenn du es irgendjemand erzählen will, dass Jesus nicht ganz gleich dem Vater ist, dass er nur ein Geschöpf ist, oder wie heißt das bei den Mormonen, da heißt es, sind das so Geisteskinder. Die sind so, ja, die sind auch irgendwie göttlich, aber nicht so ganz, kommen von Gott, aber da gehört Jesus dazu, übrigens gehört auch Lucifer zu, der da sein Gegenspieler ist, das ist so ein bisschen wie im Fantasy oder Superheldenfilm, die sind sich so ebenbürtig. Der Teufel ist unserem Herrn Jesus überhaupt gar nicht ebenbürtig. Wir den auslöschen mit dem Hauch seines Mundes, sagt die Bibel. Und lass uns dann nie was von irgendjemandem erzählen. Oder Jehovas Zeugen, die sagen, er ist gleichzusetzen mit dem Erzengel Michael, wäre ein und dieselbe Person. Das stimmt nicht. Jesus ist Gott dem Vater vollkommen deckungsgleich. Vom Wesen her. Und dann lass uns mal aufschlagen in Markus 7. Was er eigentlich sagt und wie er die Dinge sieht. Markus 7, 20 bis 23. Ich weiß, was ich heute jetzt noch sagen werde, das ist nicht populär, das ist nicht in. Und früher oder später werden wir für solche Sachen auch Schwierigkeiten kriegen, wenn wir sowas deutlich sagen. Bei Markus 7, 20 bis 23 steht, er sprach aber, das ist diese Stelle, wo die Jünger und er da Schwierigkeiten kriegen mit den Pharisäern, weil sie mit ungewaschenen Händen essen, weil das ja den Menschen verunreinigen würde. Und dann sagt er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Jesus nimmt kein Blatt vor dem Mund, wenn es um Sünde geht. Und er sagt auch nicht nur, dass es Sünde gibt oder dass Sünde irgendwie nichts mit Liebe zu tun hätte. Er benennt sie sogar. Und dann ist er sehr deutlich. Wenn man uns unsere Welt heute anguckt, guckt uns Menschen an, unsere Menschheit. Die haben wir gerade charakterisiert. Und wenn hier so Sachen stehen, das muss man manchmal einfach sagen, Ehebruch. Jesus sagt uns ganz genau, was Ehebruch ist. Ehebruch ist, wenn du jemanden anguckst und dir was vorstellst von Intimität und du bist nicht mit dieser Person verheiratet. Man sagt ja mal gerne, Jesus hätte das Gesetz im Alten Testament verschärft. Ich sage es einfach, stimmt gar nicht, es galt damals schon. Jesus ist der Gesetzgeber, der das damals gegeben hat. Und er erklärt uns, wie es richtig ist, dass das im Kopf schon anfängt. Da ist er sehr deutlich. Oder er sagt zum Beispiel, dass Wiederheirat auch Ehebruch ist. Kannst du heute überhaupt nicht mehr sagen. Heute sagt man, ja gut, das ist das letzte Mittel. Also bitte, wenn der Jesus was vergeben hat, dann ist das vergeben und vergessen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber man kann nicht sich hinstellen und sagen, ja gut, das ist das letzte Mittel der Wahl, Ehescheidung, aber wenn man dann in der Seelsorge war, danach ist wieder okay, dann kannst du auch jemand anderen heiraten. Erklär das mal den Kindern aus dieser Ehe. Und ich glaube, Jesus war der größte Kinderfreund, den es jemals gab auf dieser Welt, den es überhaupt gibt. Aber so deutlich ist er, lass es als Beispiel einfach mal stehen lassen für die Sünde. Aber Jesus ist da sehr deutlich. Der schwätzt da auch nicht herum. Ich habe letztens im Interview von jemandem gehört, von einer führenden Größe in der Christenheit. Da hat jemand erklärt, was Sünde ist. Er hat es überhaupt nicht benannt. Er hat das so erklärt, ja, wenn es nicht mit der Liebe zu tun hat, dann ist es Sünde, aber dann hat das so stehen gelassen. Jesus tut das nicht. Er sagt uns sehr deutlich, was los ist. Und er hat ein Riesenproblem damit, wenn man jemand anderen dazu verleitet und ihnen einen Anstoß gibt. Es geht einfach nicht. Schwestern, bitte verzeiht mir, wenn ich so ein Beispiel bringe, aber jemand erzählte mal, er war in einer russlanddeutschen Gemeinde, ich darf das erzählen, ich bin in so einer Gemeinde aufgewachsen, stamme von denen ab. Er kommt in so eine Gemeinde zum Predigen. Und dann kommt danach eine Schwester, etwas älter, auf ihn zu und sagt ihm, du, da in der Frauenfrage, da bist du eigentlich zu lasch. Also meinte so kleidungsmäßig und so. Ich sagte, okay. Und jetzt guck mal, wir hatten hier im Gottesdienst, da waren ein paar Schwestern von euch vorne, die hatten alle ihr Kopftüchchen auf und hatten nur einen Rock an und so. Und wisst ihr, was wie die aussahen und wie die sich da geschunkelt haben bei der Musik? Er kommt aus der Rockmusik aus der Welt, hat das leidenschaftlich konsumiert. Ich dachte, sowas hatten wir da nicht. Ja, da hast du eigentlich recht. Und ich habe sie ja auch mal ermahnt, aber weißt du, sie haben mir gesagt, das müssen die Männer halt aushalten. Damit hat dieser Jesus der Bibel ein Riesenproblem. Und das können wir uns jetzt mal alle nehmen. Das ist ja nicht nur für Schwestern, das gilt für alle. Wir können nicht einfach machen, was wir wollen. Wir müssen aufpassen, was für ein Bild wir weitergeben. Und Jesus hat damit ein Riesenproblem, wenn man den anderen zur Sünde verleitet, wenn man einen Anstoß gibt. Das geht einfach nicht. Das können wir uns nicht leisten. Und Jesus ist sehr deutlich, wenn es geht, um die Folge geht von Sünde. Ich habe die Bibelstelle alle wieder auf so einem Zettel, der liegt da hinten auf dem Stehtisch. Nimmt den mit, lest das alles nach. Ich lese die Bibelstelle nicht alle vor. Aber er sagt uns sehr deutlich, da kommen Leute zu ihm und sagen, ja, hast du das und das gehört? Die sind alle umgebracht worden. Und Jesus sagt zu ihm, ja, das ist schlimm. Tut mir sehr leid um diese Menschen. Das sagt er überhaupt nicht. Er sagt ihnen sehr deutlich, steht in Lukas 13. Er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr genauso sterben. Ich weiß nicht, wer sich erinnern kann, 2004, Weihnachten, glaube ich, war es ja. Diese schreckliche Tsunami im Indischen Ozean. 300.000 tot. An was willst du sonst denken als ein Gericht Gottes? Aber jetzt dürfen wir nicht gucken und sagen, ja, die Schlimmen da in Thailand mit ihrem, entschuldigt das Wort, mit ihrem Sextourismus und so. Wenn wir nicht Buße tun, dann auch wir Gläubigen, wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir besser wegkommen in dieser Welt. Petrus schreibt uns sehr deutlich, das Gericht fängt am Hause Gottes an. Wir können auch nicht einfach so machen, was wir wollen. Wir dürfen uns auch nicht einbilden, nur weil man sich mal bekehrt hat, dass man dann so munter auf der goldenen Rolltreppe in den Himmel ist. Denn wenn Gott heilig ist, sollen auch wir heilig sein. Und dann das und lass uns mal aufschlagen, Matthäus 18. Matthäus 18, habe ich Matthäus gesagt? Matthäus Evangelium 18, 8 und 9. Und da steht Folgendes. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Schon klar, Jesus lehrt nicht Selbstverstümmelung. Aber die Radikalität, die da drin steckt, die fordert er von uns genauso. Weg von der Sünde. Und nicht spielen damit. Und sind wir alle ehrlich, wir neigen alle dazu, damit zu spielen. Und dann am besten, wenn auch keiner guckt, dann sind wir alle geneigt dazu. Aber wir dürfen nicht damit spielen. Wir wenden uns radikal ab. Es gibt ja diese Bibelstelle, ich glaube, ich habe sie gar nicht hier auf dem Zettel. Aber Paulus schreibt einmal, dass es sich mit den Sünden so verhält. Es gibt Sünden, für die bezahlt man schon in diesem Leben manchmal. Manchmal gibt es Sünden, da bezahlst du erst nach deinem Tod für. Wie auch immer. Man dafür dann in die Hölle fährt oder weil man schon gläubig ist, dass man es beim Preisgericht vor dem Richterstuhl Christi offenbar wird vor allen anderen. Aber Sünde bleibt nicht versteckt. Auch die Geheimen nicht, von der keiner was weiß. Und auch die müssen wir, da müssen wir Buße tun. Wir wissen ja, was Buße heißt. Radikale Abkehr davon. Weg davon. Nur noch zum Herrn Jesus. Das heißt Buße in der Bibel. Und genau in dieser Schärfe geht es, dass man sich wirklich davon fernhält. Ich denke, jeder weiß, ich muss keine Beispiele nennen, jeder weiß, wo seine Schwachpunkte sind. Und dann müssen wir uns da fernhalten. Egal, was es kostet. Es gibt ja diesen Vers in Markus 2, Vers 17. Es gibt ja diesen Begriff, die Zielgruppe, das kennen wir aus der Werbung oder so, oder wenn es ums Verkaufen geht. Und Jesus hat auch eine Zielgruppe. Und es steht in Markus 2, 17, als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, also da waren die Schriftgelehrten und Pharisäer wieder, die haben gesagt, guck mal, der ist da mit Zöllnern, mit diesen Betrügern und mit den Prostituierten sitzt er an einem Tisch und isst mit denen, haben sich darüber aufgeregt. Und dann sagt Jesus zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Also genau du und ich, wir sind die Zielgruppe Jesu. Ich weiß nicht, ob ihr die Gemeindewachstumsbewegung aus den Staaten kennt, aber die haben sowas geschaffen, das nennen die wohl den Unchurchly Harry, den unkirchlichen Harry. Also wenn wir Gemeinde bauen, welche Leute brauchen wir dann? Am besten ist dann deine Zielgruppe, wenn du Gemeindegründungsarbeit machst, du hast Leute, die aus guten Verhältnissen kommen, die sind gut erzogen, hast du weniger Probleme mit denen in der Gemeinde. Und am besten haben sie noch einen guten Job und verdienen gutes Geld und brauchst du auch Spenden und so, damit du gut Gemeinde bauen kannst. Und das ist so unsere Zielgruppe Nummer eins. Also ich weiß nicht, ob die ganzen Prostituierten da gut Geld hatten, die Jesus evangelisiert hat. Das ist oft ein Job, den macht man, weil man eben nicht viel Geld hat. Aber das ist die Zielgruppe Jesu gewesen. Der hat sich nicht darum geschert, ob jemand viel Geld hat. Er hat auch die Zöllner berufen, die hatten Geld wie Mr. Barnes aufs Betrug gewonnen. Er hätte auch den reichen Mann genommen, der zu ihm kommt und sagt, ich habe alle Gesetze gehalten, was soll ich noch machen, damit ich ins Himmelreich komme? Den hätte er auch angenommen. Na gut, der wollte nicht, der hat sein Reichtum lieber gehabt. Aber der elendige Sünder, ganz egal, in welchen Umständen er aufgewachsen ist und ganz egal, ob er Geld hat und ob er Ansehen hat oder nicht, aber das ist die Zielgruppe Jesu. Denen sagt er, kehrt um von Herzen. Und dann denke ich, was noch wichtig ist, wenn es um Jesus und die Sünde geht, dann ist es Johannes 8. Das ist diese Begebenheit, wo sie die Ehebrecherin zum Herrn Jesus schleppen. Den Mann haben sie laufen gelassen, warum auch immer. Vielleicht war es einer von den Iren. Kannst du ja nicht publik machen, ne? Muss man ja vertuschen. Und dann schleppen diese arme Frau da an und stellen die vor ihn. Und Jesus sagt ja, wer von euch ohne Sünde ist, der kann ja den ersten Stein werfen. Also die wollten die totsteinigen. Das ist aus dem Gesetz Moses so. Auf Ehebruch steht die Todesstrafe bei Gott. Und dann laufen sie alle weg nacheinander, weil sie ja von ihrem Gewissen überführt werden, dass sie auch Sünder sind. Und dann fragt Jesus sie, ob sie keiner verurteilt hätte. Und dann kommt Johannes 8, Vers 11. Und sie, die Frau, sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Aber jetzt kommt's, was er jetzt sagt. Heißt, geh hin und sündige nicht mehr. Jesus will, dass man damit aufhört. Er sagt zu ihr nicht, okay, wenn jetzt keiner böse war, bin ich auch nicht böse, mach mal weiter. bist okay, wie du bist. Hören wir an jeder Ecke heute. Es ist überall. Du bist okay, wie du bist. Es ist alles gut an dir. Es ist alles richtig und alles, was du fühlst, das stimmt auch. Jesus sagt das nicht. Jesus sagt, du musst aufhören damit. Stellen wir nur fest, wir haben ein Problem. Wir können gar nicht aufhören. Wir können vielleicht uns Tricks aneignen. Was nennt man dann? Psychotherapie oder Suchttherapie. Manches klappt auch nicht. Matthäus Kapitel 1, Vers 21. Matthäus 1, 21. Die Stelle, wo der Engel Josef im Traum erscheint. Der Josef wollte ja seine angetraute Frau. Also in Israel ist es in der Tradition damals so gewesen, die hatten nicht so eine, das heißt auf der, sie waren verlobt, aber das war nicht eine Verlobung wie wir heute, sondern das war eigentlich schon eine Eheschließung. Rechtlich waren, gehörten die schon zusammen. Die haben noch keine Hochzeitsfeier gehabt und noch keine Hochzeitsnacht, wo die Ehe vollzogen wird. Und er will sie ja gehen lassen, weil sie ja schon schwanger ist, und er hat ihm erzählt, sie wäre vom Heiligen Geist schwanger. Und dann kommt der Engel zu Josef im Traum und sagt, das ist vom Heiligen Geist, bleib bei ihr. Und dann sagt er zu ihm was. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und dazu ist Jesus gekommen. Er ruft die Sünder nicht zur Buße, damit sie feststellen, es klappt ja sowieso nicht, sondern er kommt und tut es selber. Das, was wir nicht können, deswegen kommt er. Uns zu befreien von den Sünden. Der Name hier, der ist Programm. Jesus ist, eigentlich ist das eine deutsche Unschrift. Kann jemand mal von den russisch sprechenden laut den Namen Jesus auf Russisch reinrufen? Jörg hätte jetzt gesagt, das haben wir zu Hause auch so gesagt. Und ziemlich genauso klingt es eigentlich auch auf Griechisch. Und das ist ja eigentlich nur eine Umwandlung von dem hebräischen Namen Jehoshua. Und das heißt, der Herr, also Jahwe, der Gott, wie Gott sich im Alten Testament genannt hat, er ist Rettung. Und dieser Name ist Programm bei Jesus. Und eigentlich kommen wir jetzt zum Zentrum der Predigt. Das war alles nur Einleitung gerade. Und jetzt kommen wir da an, worum es wirklich geht. Es gibt so einen berühmten Evangelisten, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist der Alexander Seibel. Der sagt dann so nach einer Dreiviertelstunde gerne mal so, ich bin jetzt fertig mit dem Anfang des Anfangs meiner Einleitung. Sein Lieblingsbibelvers wäre, das ist scherzhaft gemeint, Apostelgeschichte 20,7, glaube ich, ist das. Paulus spricht in diesem Obergemach, da in so einem Zimmer um den ersten Stock, und dann zieht er ja seine Predigt hin bis Mitternacht. Das wären jetzt noch gut 7 Stunden, ein bisschen mehr. Ist auch mein Bibelvers, aber ihr habt Glück. Ich könnte keinen von den Toten erwecken, also werden wir es kurz halten. Sagt er auch immer, das habe ich jetzt geklaut. Aber worum geht's jetzt? Es geht um diesen Jesus, der gekommen ist, um dich und mich zu retten. Mich hat er gerettet und viele hier auch. Hat er dich auch schon gerettet? Wir gucken uns das jetzt mal an. Und zwar gehen wir mal zurück zum Johannes-Evangelium. Da habe ich das eben kurz angelesen in Vers 14 im Kapitel 1. Johannes 1, Vers 14. Und da steht, und das Wort wurde Fleisch, also hat ein Körper bekommen, einen menschlichen Körper, so wie ich und so wie du, und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das war der Plan Gottes, bevor er die Welt geschaffen hat. Der wusste ja genau, was für Halunken wir sind. Er konnte uns sündlos schaffen und wir sind trotzdem reingefallen auf den Teufel und seine Lügen. Genau genommen war es Adam, der hat uns die Suppe eingebrockt. Und der schickt jetzt seinen Sohn Jesus, damit er einen Körper annimmt, nicht in dem Blut fließt, damit er sein Blut bringt als Sühnung. Und so schlimm ist Sünde. So wie im Alten Testament, da wurden die ganzen Tiere geschlachtet. Und das war brutal. Das war Gott auch sehr bewusst. Deswegen hat das aber auch gesagt, weil die Sünde so schrecklich ist, dass die ganzen Tiere geschächtet werden. Ihr wisst, was das heißt, denke ich. Da Er wird einem Lamm zum Beispiel bei vollem Bewusstsein die Kehle durchgeschnitten, damit es ausblutet. Entschuldigt meine Deutlichkeit. Aber so schlimm ist es. Und da wurden aber tausende Tiere geschlachtet. Und sie konnten trotzdem nicht die Sünde sühnen. Ich habe vor kurzem Samuel-Bücher und Könige-Bücher gelesen. Und die sind echt nichts für weiche Nerven. Da wird Blut vergossen ohne Ende. Da siehst du den David und was sagt der Saul ihm, er will ihn ja einmal loswerden, als es um, er sollte ja die Frau bekommen, die Tochter von Saul bekommen, weil er den Goliath besiegt hat. Und das hat ihm ja alles nicht gepasst, weil er hat ja schon gerochen, dass der ihm irgendwie im Weg steht in seinem Königtum. Dann schickt er ihn ja los. Ich glaube, er soll, 50 Vorhäute von Philistern bringen. Ja, David sammelt seine Mannschaft ein, zieht über Nacht mal gerade los in einer Nacht und holt dann gleich das Doppelte. Deswegen sagt ihm Gott ja auch später, du darfst einen Tempel nicht bauen, du bist ein Blutsmann. Und das ist Programm in diesen Büchern, da fließt Blut ohne Ende. Aber wenn man es liest, dann sieht man warum. Wegen den Bosheiten und der Sünde, die da ständig passiert. Er wird vom letzten König vom Südreich Juda später, das Israel wurde ja geteilt, wegen der Sünde oder wegen dem, ja doch, Sünde kann man sagen, weil der Sohn von Salomo, also der Enkel von dem König David, brutaler sein wollte als sein Vater und dann sind sie alle, also die Nordstämme ja abgefallen und irgendwann in Gefangenschaft geraten und irgendwann ist Juda dran und Gott richtet Sünde, darum geht's da die ganze Zeit, Gott richtet Sünde und dann nimmt man von dem letzten König, von dem Zedekia die Söhne und schlachtet sie vor seinen Augen ab, da steht wirklich wo niedergemetzelt, so schrecklich ist das. Und der Plan Gottes von Ewigkeit her war, dass sein Sohn Jesus kommt, dieser Jesus, der ihm völlig deckungsgleich ist, dass der kommt, einen Körper annimmt, wie wir Menschen, nur nicht von einem Mann gezeugt. Dann hätten wir ein Problem, denn von Adam her haben wir die Sünde und wir Väter, wir bringen es allen unseren Kindern weiter. Muss man dazu sagen, nicht, dass jemand Angst bekommt und denkt, man müsste Kinder taufen. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört schon das Himmelreich. Da geht es um kleine Kinder. Die Unmündigen haben bei Gott immer einen Bonus. Aber wir Erwachsenen, wir sind dran, wenn wir irgendwann mit 11, 12, 13 mündig werden. Und wir haben den Schlamassel. Und deswegen tut Gott dieses Wunder durch den Heiligen Geist, dass eine Jungfrau schwanger wird. Und die Maria nämlich, und die kriegt dann diesen Jesus. Sie gebiert ihn, sie schenkt ihm diesen Körper, oder darf es tun, sagen wir es mal so. Damit er Blut vergießen kann. Das, was die Lämmer im Alten Testament nicht konnten. Ich denke, das haben wir oft gelesen bei den beiden letzten Predigten, wo es dann um den Aussatz ging und um die junge rote Kuh. Dass sein Blut das bringt, was die Tiere nicht konnten. Und er opfert sich wirklich am Kreuz. Er stirbt tatsächlich. Und Johannes der Augenzeuge, der schreibt es dann später auf, dass diese Soldaten sich da schon wundern, dass der schon tot ist nach ein paar Stunden. Das konnte sich 3 Tage hinziehen. Die haben sie mal schnell die Beine gebrochen, damit die wirklich dann endlich elendig krepiert sind da am Kreuz, diese armen Verurteilten. Und ihn stechen sie ja dann nur in die Seite, um zu gucken, ob er wirklich tot ist. Und da kommt Blut und Wasser heraus, schreibt er. Und damit hat er eigentlich das Zeugnis geliefert, dass Jesus biologisch tot war. Da dürfen wir uns nichts erzählen lassen, dass Jesus nur scheintot wäre. Das habe ich ja letztens gehört, da gab es so Theorien, dass Jesus von den sogenannten Essenern kommt. Das war so eine Sondergruppe bei den Juden, besonders streng. Und die haben sich dann der Abschrift der Heiligen Schriften gewidmet. Das ist ja diese Qumran-Funde, das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen mal. Das sind ihre Schriften, dass Jesus zu denen gehört hätte. Und wegen seiner Kenntnisse von Kräutern hätte er diese Kreuzigung irgendwie überlebt. Er hat nicht überlebt, er ist tatsächlich gestorben. Denn wenn jemand stirbt, dann teilt sich im Blut, da teilen sich die roten Blutkörperchen vom Serum. Und das sieht aus wie Blut, das ist ein ziemlich dickes Blut in Rot, und darüber schwimmt das Serum. Genau das hat er gesehen, er war wirklich tot. Er hat tatsächlich dieses Gericht Gottes getragen, wie so ein Opferlamm. Für dich und für mich hat er es bezahlt. Und dann ist er, das lesen wir ja im Hebräerbrief, könnt ihr nachlesen im Kapitel 8, dass er der wahre Priester ist, der hohe Priester, der das Opfer bringt, und zwar sich selber. Und dann hat er das kennen wir aus dem Alten Testament, vom großen Versöhnungstag, da musste der hohe Priester einmal im Jahr mit so einem Blut von seinem Opfertier ins Allerheiligste gehen und auf den Gnadenthron, auf diese Bundeslade sprengen, damit diese ich sag's mal so, diese halbe Sühnung erwirkt wird für das Volk. Und Jesus geht hin und bringt es in die wahre Stiftshütte, ins wahre Heiligtum im Himmel. Da steht eine echte Stiftshütte, lesen wir im Hebräerbrief. Und da bringt er sein Blut hin, als Hohepriester, sein eigenes, damit diese Erlösung wirklich gilt. Und eins haben wir noch vergessen, er ist von den Toten leibhaftig auferstanden. Und er ist nicht so, wie uns das schon manche Theologen beibringen wollten, irgendwie so geistig in die Verkündigung hinein auferstanden oder sowas. Sondern er ist leibhaftig auferstanden. Er hat die Jünger später getroffen. Die haben ihn oft gar nicht zuerst erkannt. Ne, am See Genezareth. Er musste ihnen erstmal zeigen, dass er die Macht hat, ihnen Fische ohne Ende zu schenken, dass sie einen Riesenfang machen. Und dann haben sie erstmal gedacht, ach, das ist der Herr. Und er ist vor ihnen. Er ist kein Geist, der denn irgendwie erschienen ist, sondern er ist leibhaftig aufgestanden. Er hat den Tod wirklich besiegt. Der Tod ist der Lohn der Sünde und den musste er besiegen, dass diese Erlösung perfekt ist. Und jetzt lasst uns mal aufschlagen, Hebräer 10, Vers 12. Ich weiß, dann habe ich hier schon bestimmt schon öfter mal gelesen. Aber in Hebräer 10, 12 steht dieser wunderbare Vers. Davor, ich lese mal Vers 11 mit. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Und wenn er sich hinsetzt, dann ist er fertig. Dann hat er alles vollbracht. Das ist diese gewaltige Erlösung, die wir schon oft betrachtet haben. Ich weiß, ich wiederhole mich hier ja eigentlich. Aber um diese Erlösung geht es hier, um diesen Jesus. Der steht hier im Mittelpunkt und der soll hier verkündigt werden. Und dann 1. Johannes 2. Wir kennen ja immer die Verse davor im Johannesbrief von der Reinigung durch Jesu Blut und dem, dass man ihm die Sünden bekennt. Und dann steht gleich danach im Kapitel 2, Vers 1 und 2. 1. Johannesbrief 2, 1 und 2. Und da geht's um den zweiten Vers. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Sein Opfer, sein Körper, der gebrochen wurde für uns. Daran denken wir beim Abendmahl, wenn das Brot gebrochen wird. Dann denken wir an seinen Körper, der gebrochen wurde für unsere Sünden. Sein Blut, das er ganz hergegeben hat. Sein kostbares Blut. Das reicht für jeden Menschen. Jeder, der will, kann kommen. Jeder. Und lass uns dann nie erzählen, dass das Blut, das Opfer nur reichen würde für irgendwelche Auserwählten. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und wenn du es noch nicht genommen hast, wenn du willst, wenn du diese Errettung willst und eben nicht in die Hölle willst, ins ewige Gericht, dann nimm diesen Jesus an. Dann setz dein Vertrauen darauf, dass er alleine deine Schuld vor Gott bezahlt hat. Und das ist die einzige Möglichkeit, dass diese Rettung für dich gilt. Entschuldigung, wenn ich das mal sage, ich habe es schon mal gesagt, sag es doch mal deutlich. Deine Buße wird dich nicht retten. Wenn du alle Sünden sein lassen würdest, würde es dich nicht retten. Deine Schuld ist nicht bezahlt. Und auch dein Bekenntnis deiner Sünden rettet dich nicht. Du kannst nichts tun. Ich werde das noch brutaler. Streng genommen rettet dich nicht mal dein Übergabegebet. Dich rettet einfach gar nichts. Du kannst nichts tun. Und ich konnte nichts tun. Wir konnten alle nichts tun, damit wir gerettet werden. Aber er hat es vollbracht. Ich finde es so schön, dass dieses Kreuz bunte Farben hat. Dieses Kreuz gibt uns Hoffnung. An so einem Kreuz, das ist jetzt eine schöne Darstellung von dem Kreuz, wir wissen gar nicht, wie das aussah. Vielleicht haben sie auch nur so einen elendigen Querbalken in irgendwelche Äste von einem Baum gesteckt und ihn da dran genagelt. Die haben auch manchmal, wir wissen, er hat wenigstens einen Querbalken getragen, das wissen wir genau, das beschreiben uns die Evangelisten. Manchmal haben sie auch Verurteilte, die Römer, einfach nur an den Baum genagelt und dann durften die da hängen, 3 Tage, bis sie elendig krepiert sind. Es sah nicht so schön aus, aber dieses Kreuz macht uns Hoffnung, weil er die Hoffnung ist. Und wir können nur eines tun, in Anführungszeichen, wir können nur eine Sache tun. Wir können uns vertrauen auf diesen Jesus retten, dass sein Opfer gilt. persönlich. Und dann wird man gerettet. Und das kann dir auch keiner mehr nehmen. Diesen Jesus verkündigen wir. Und lass uns das mal aufschlagen im 1. Korinther 2, Vers 2. Das kann man sich gut merken. Man schreibt ja Paulus in diese kaputte Gemeinde in Korinth, die ja wirklich wahrscheinlich alles falsch gemacht haben, die Sünden zugelassen haben und nichts unternommen haben in der Gemeinde. Zu denen schreibt er was. Das ist der große Paulus. Der hat wahrscheinlich die beste theologische Ausbildung, die es damals gab. Der schreibt zu ihnen in 1. Korinther 2, Vers 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Das ist die Botschaft, um die es geht. Und das ist das, was wir den Leuten sagen. Vergebung der Sünden gibt es nur wegen ihm und nicht, weil Gott mal einen guten Tag hat. Das müssen wir ihnen sagen. Ihre Sünden werden nicht vergeben, weil sie darum bitten, sondern aufgrund dessen, dass er dafür bezahlt hat. Deswegen vergibt er uns die Sünden, wenn wir ihn darum bitten. Aber deswegen, weil er es getan hat, nicht weil wir so toll sind und den Mut haben, um Vergebung zu bitten. Nein, er hat es getan. Wir können nichts anderes tun, als unser Vertrauen darauf zu setzen. Und das ist die Botschaft, die wir haben. Ich weiß, ich sage das hier immer wieder und erzähle euch, ihr könnt auf den Zettel gucken, da stehen viele Bibelverse, die habe ich hier schon gelesen. Habe ich heute mal nicht gelesen. Aber ich habe es ja nochmal gesagt. Und das ist die Botschaft, die wir hier immer sagen sollten. Das ist das, was wir den Kollegen und den Nachbarn und in der Familie erzählen über unseren Glauben. Erzählen wir nicht schöne Geschichten oder von unserem lieben Jesus, sondern erzählen wir ganz deutlich, was Sache ist. Wisst ihr, es gibt so einen Schriftsteller, ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist, Paul Young, der diesen Bestseller geschrieben, Die Hütte. Hat auch noch ein anderes Buch geschrieben, das heißt Lügen, die wir uns über Gott erzählen. Ist weniger bekannt. Aber wer Die Hütte liest, liest bitte auch das Buch, damit ihr ein Gesamtbild habt von diesem Mann. Er sagt offen in Interviews, wir sollten den Leuten nicht sagen, dass er sich bekehren soll, weil Gott ja in jedem von uns ist. Und es stimmt einfach nicht. Das ist nicht dieser Jesus, denn er ist der Stellvertreter, der sein musste für unsere Schuld. Und die Menschen müssen sich bekehren, das sollten sie tun, unbedingt. Und wohl dem, der es getan hat. Ich weiß, wenn man den Leuten erzählt, dann hat man schon gesagt, ihr habt ja eine Blutsreligion, das ist ja furchtbar, das ist alles komisch bei euch. Ja, das stimmt irgendwo. Wir haben zwar keine Religion, aber es geht um das Blut Jesu. Die einzige Rettung, die wir haben. Das Einzige, das uns reinwaschen kann von unseren Sünden. Und das sagen wir ihnen. Man hat vor einigen Jahrzehnten gesagt, ja, wir sollen die Leute ja nicht mit der Sprache Kanaans missionieren. Das verstehen sie ja nicht. Heute kennen die Christen selbst nicht mehr die Sprache Kanaans. Und wie viele Verkündiger kennt ihr, die das Blut Jesu verkündigen? Die schwätzen immer gerne drumherum und sagen irgendwelche anderen Dinge oder bleiben bei der Vergebung stehen, weil man darum bittet. Aber er vergibt die Sünden wegen diesem Opfer. Und daran lasst uns festhalten und lasst uns das den Leuten sagen. Und wenn jemand so kreativ ist und er kann das so formulieren, damit man es leichter verstehen kann, dann tut es. Aber sagt es ihnen. Sagt ihnen die Wahrheit. Das ist unsere Botschaft, die wir verkündigen sollen, die wir alle weitergeben sollen. Hier von der Kanzel und jeder im Gespräch, wenn er mit Ungläubigen ins Gespräch kommt über dieses Thema. Lasst uns ihnen das sagen. Das ist das Einzige, was sie retten kann. Wenn wir es ihnen nicht sagen, dann wissen sie nicht, wie sie gerettet werden können. Dann haben sie vielleicht, wenn sie Pech haben, am Ende den falschen Jesus angerufen oder angebetet. Dann sind sie nicht wiedergeboren. Denn nur aufgrund des Glaubens an dieses Opfer werden sie gerettet. Ich weiß, ich habe es jetzt 5-mal gesagt oder so. Aber es ist so wichtig, das müssen wir uns In meiner Bibel ist dieser Vers, den ich am Anfang gelesen habe, da habe ich so einen blauen Kasten umgemacht. Alles, was irgendwie mit Gott zu tun hat, das ist bei mir blau. Die Idee habe ich einfach davon genommen, weil wenn es irgendwo in der Symbolsprache im Alten Testament irgendwas mit blau zu tun hat, das ist das Himmlische, das ist immer Gott. Das habe ich so markiert. Und das müssen wir uns einfach mal einbläuen. Ihr kennt den Ausdruck, vor allem die Älteren, die kennen das. Man muss es sich manchmal einbläuen, dass man nicht auf die Idee kommt, was Falsches zu sagen oder zu erzählen. So wichtig ist das. So, und was tun wir jetzt? Jetzt hatten wir vielleicht so ein paar Beispiele, was falsch ist, aber was machen wir Gläubigen denn jetzt? Oder wie gehen wir damit um persönlich? Zweiter Korinther 5, Vers 16. Und da steht, so kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Wisst ihr, als der Johannes auf dieser Insel Patmos war und diese gewaltige Offenbarung empfangen hat, die Offenbarung Jesu Christi, da wird er offenbart, da geht es die ganze Zeit um ihn. Und die Frage, wer angebetet wird, wem wird gehuldigt, dem Lamm oder dem Tier, wird Jesus angebetet oder wird am Ende dem Teufel gedient? Und wer in Sünde lebt, der dient dem Teufel. Und ganz am Anfang, da haben wir diese Stelle, wo Johannes seine Stimme aber hinter sich auf einmal hört. Dieser gewaltige Jünger, der dieses Johannesevangelium geschrieben hat, der uns Jesus in seiner göttlichen Göttlichkeit gezeigt hat, dass er Gott ist, trotz Menschengestalt. Der diese gewaltigen drei Briefe geschrieben hat, vor allem diesem ersten Brief, wo es ja genau darum ging. Und dann hört er die Stimme Jesu nicht mehr, wenn das er vor ihm steht, sondern er hat sie von hinten. Er hat ihn in den Rücken zugewandt. Wahrscheinlich ging es ihm ziemlich schlecht. Er wurde verbannt auf die Insel wegen des Glaubens, damit er da alleine fristet. Und dann hört er die Stimme von diesem Jesus im Hinten, der ihm sagt, ich bin das A und O, also das Alpha und das Omega, das erste und letzte Buch im griechischen Alphabet, ich bin der Anfang und das Ende. Und er muss sich umdrehen zu ihm, und als er ihn sieht, dann beschreibt er das, und er sagte, ich sah jemanden, der glich einem Sohn des Menschen. Er hat ihn schon irgendwie erkannt, aber er hat genau gesehen, das ist nicht einfach nur der Jesus, den ich damals gesehen habe. Das ist der Himmlische. Er hat einen Auferstehungsleib. Er glich nur noch dem Menschensohn. Und wenn ihr heute sowas hört, dass irgendjemand, ich habe das öfter mal gehört, das ist wohl so eine bekannte Vision, die mal irgendjemand in irgendeiner Gemeinde hatte, wo sowas angesagt ist, dass Jesus gesehen wird mit einer Dornenkrone und er blutet und sein Blut tropft auf die Herzen der Menschen, die da sind, und sie werden weiß. Das ist nicht der Jesus. Der blutet nicht mehr. Was sich seinen Jüngern gezeigt hat, dann hat er zwar noch diese Male. Später heißt es in Offenbarung, ein Lamm, das wie geschlachtet war, so wird er beschrieben. Man sieht ihm das noch an, aber er blutet nicht mehr. Wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Wenn ihr so wunderbare Geschichten gehört, dann glaubt sie nicht. Wir kennen ihn so nicht mehr. Wir kennen diesen auferstandenen Erlöser mit seinem Auferstehungsleib. Der ist anders. Und dann diese berühmte Bibelstelle aus dem Hebräer 13, Vers 8, die schlagt auf, aber da steht ganz einfach drin, das ist ein kurzer Satz, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und alles, was wir gehört haben jetzt über ihn, was wir gesehen haben und was wir gelesen haben, oder eigentlich, was wir gehört und gelesen haben. Wir sehen es ja nicht. Es gibt so eine Stelle, das ist, das hatte ich mir irgendwo aufgekritzelt hier. In Lukas 4 ist er ja in einer Synagoge, da in Galiläa irgendwo. Ich weiß gerade nicht wo. Und dann wird ihm ja so eine Jesaja-Rolle gereicht. Dann liest er was vor und dann sagt ihr, und dieses Wort ist heute erfüllt vor euren Augen. Steht da nicht. Es ist vor ihren Ohren erfüllt gewesen. Diesen Jesus hört man. durch das, was gesprochen wird. Man sieht nicht irgendwelche Bilder, sondern man hört es. Das ist Römer 10. Der Glaube kommt aus dem Gehörten. Da steht meistens immer Predigt in Übersetzung, aber es geht darum, dass man es hört und nicht, dass man ihn sehen würde. Das war die Spezialbekehrung von Paulus, der dieses Licht gesehen hat, damit er ein Botschafter, also dieser besondere Botschafter, dieser besondere Gesandte, das heißt ja im Griechischen ein Apostolos sein kann, ein Apostel, ein Zeuge des Auferstandenen, der den Auferstandenen gesehen hat. Deswegen kriegt er die Spezialbegegnung mit dem Herrn Jesus, dem Auferstandenen. Aber wir sind diejenigen, die es hören. Und der Heilige Geist, der das Gehörte lebendig macht, der dieses Wort lebendig macht in unseren Herzen. Und wenn man es dann glaubt, dann ist es echt. Das ist das, was heute ist. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Und einen anderen Grund kann niemand legen. Dass das ganze Leben, unser ganzes Christsein und unser ganzes Gemeindeleben, das gründet sich auf diesen Jesus und auf keinen anderen. Und dann lasst uns mal aufschlagen, Epheser 1, 22. Ich lese 23 gleich mit, Epheser 1, 22 und 23. Und er, das heißt Gott, hat alles seinen Füßen, also Jesu Füßen, den Füßen des Christus, unterworfen und ihm als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Dann geht der Satz eigentlich weiter, aber lass uns da mal stehen bleiben. Das heißt, der über alles herrscht jetzt, dem der Vater jetzt alles unterworfen hat, er, der alles in den Händen hält und regiert. Und wenn wir wieder an die Offenbarung denken, danach steht es ja, da steht in diesem Bild, das Johannes sieht, dass er die sieben Sterne Gottes in seiner Hand hält. Das sind die Gemeinden, die später dargestellt werden durch diese sieben Gemeindetypen in Offenbarung 2 und 3, diese Sendschreiben. Er hält das alles in der Hand und er ist derjenige, der es kontrolliert und der es kontrollieren auch sollte. Dieser Jesus, den wir durch unseren Namen zeigen und durch dieses große Wort im Kaffeesaal, dieser Jesus ist der Chef hier. Ist in seiner ganzen Gemeinde, in seinem Leib, also könnte es vielleicht so sagen, ein bisschen komisch, vielleicht ist es also seine Manifestation auf der Erde. Die Leute, die Ungläubigen, die können heute nicht mehr ihn sehen, aber die sehen uns. Und die gucken uns auch sehr genau an. Und in dieser Gemeinde ist er der Chef. Und nicht wir. Das heißt, Entschuldigung, wenn ich deutlich sage, aber in der Bibel steht nicht Demokratie. Was haben die Menschen sich ausgedacht? Ist auch sicher die beste Regierungsform, die sich die Menschen je erdacht haben. Note 4 minus, im besten Fall. Aber in der Gemeinde ist er der Chef. Und das, was er sagt, das gilt und dem beugen wir Gläubigen uns. Er sagt, was Sache ist, nicht wir. Wir können das auch nicht mit einem Referendum dann absegnen oder so etwas, sondern wir dürfen es nur annehmen und uns darunter beugen. Und worum geht das eigentlich? Lesen wir in Titus 2, Vers 14. Da geht es wieder um Jesus Christus, liest man am Ende vom letzten Vers, unser Retter, der sich selbst für uns hingegeben hat, also der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wann habt ihr die letzte Predigt gehört, dass der Jesus uns in Besitz genommen hat, dass wir sein Eigentum sind? Das ist nicht mehr populär heute. Aber mit seinem Opfer hat er uns erkauft. Er hat uns gekauft. Man sagt ja, jeder Mensch hat seinen Preis. Und da dürfen wir uns da nicht ausnehmen. Jeder Mensch hat seinen Preis. Jeder ist korrupt, jeder ist bestechlich. Nur hat man für uns Gläubigen, hat er den höchsten Preis bezahlt, den man überhaupt zahlen kann. Und damit gehören wir ihm. Da kann er mit uns machen, was er will. Dann gibt es kein Murren mehr, oder dann sollten wir auch das Murren, das in uns aufsteigen will, weil uns die Umstände nicht passen. Weil vielleicht im schlimmsten Fall uns die Leute wegsterben, die wir vielleicht glauben, dass wir sie am meisten brauchen, obwohl wir ihn am meisten brauchen. Dann murrt man deswegen nicht mehr. Dann ziehen wir die Einstellung durch, die Hiob am Anfang des Hiob-Buches hatte. Ja, zum Schluss hat er die ja leider aufgegeben. Aber er hat gesagt, der Herr hat es gegeben, der hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er darf das. Er darf mich krank machen und arbeitsunfähig machen. Er darf das Erdbeben schicken. Weil ich ihm gehöre, kann er machen mit mir, was er will. Er darf das. Er hat mit seinem Leben für mich bezahlt. Es steht im selben 2. Korinther 5, ein paar Verse davor, als wir gelesen haben, dass Christus gestorben ist, wir alle sind mit ihm gestorben, damit die, die leben, hinfort nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist der Tod der Selbstverwirklichung. Wir verwirklichen nicht mehr uns, sondern die Glaubensgüter. Wir verwirklichen ihn in unserem Leben, das ist der Hebräer 11, 1. Das zu verwirklichen, was man hofft. Dass Jesus für mich bezahlt hat, dass ich ein neues Leben habe, dass ich diese guten Werke habe, in denen ich wandeln soll. Die hat Gott vor Grundlegung der Welt schon erschaffen. Die können wir gar nicht aus uns selber produzieren, aber er bringt es dazu. Und dann zum Schluss einen kleinen Abschnitt aus dem 1. Petrus 1, 18 bis 23. Erste Petrus 1, 18 bis 23, damit schließen wir auch gleich. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, also lebt, das ist die Art zu leben, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Lasst uns mal praktisch werden, das nicht nur so theoretisch abhandeln. Sondern mal gucken, was sagt er hier eigentlich? Er sagt, in deinem Leben, wir haben einmal diese Umschreibung, wir sollen uns auf Gott ausrichten. Und hier erklärt er das ja einmal. Also, die wir an Gott glauben, damit unser Glaube, das heißt unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf Gott gerichtet sind. An Gott ist ewig. Unsere Hoffnung heißt ja Jesus Christus, an den wir glauben, durch den wir in den Himmel kommen am Ende. Das ist ja die vollständige Erlösung, wenn wir diesen hässlichen Leib, also nicht optisch, aber gut, wenn er alt wird vielleicht, aber wenn wir dieses Ding endlich mal loswerden, in dem die Sünde immer noch drin steckt. Wir uns nicht mehr rumschlagen müssen mit Sünden und sowas, sondern im Himmel sind einen neuen Leib haben, dann ist die Erlösung perfekt gemacht. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir da ankommen am Ende, dass wir durchhalten bis dahin. Und das heißt es, sich auf Gott ausrichten. Darauf setzen wir unseren Glauben und unsere Hoffnung. Nicht auf andere Dinge. So, unser Leben kann schrecklich werden, wir wissen gar nicht, was kommt. Wenn du bis jetzt warst, ja noch nicht so schlimm. Es war ekelig, in dieser Welt zu leben, die letzten Jahre. Und es wird ja jetzt auch nicht besser. Und wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht haben wir noch mal Ruhe. Vielleicht wird es auch noch mal wirklich schlimm. Keine Ahnung. Vielleicht geht man uns auch direkt als Gläubige noch mal an. Aber unsere Hoffnung ist ja nicht hier, sondern bei ihm zu sein. Das ist unsere Hoffnung. Und dann sagt er hier an einer Stelle, weil ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Durch den Geist, so ungeheuer euch der Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Das erste unangenehme Wort, Gehorsam gegen die Wahrheit. Also wenn wir und die Kinder fragen, dann sagen wir uns bestimmt, Gehorsam ist nicht so cool. Denken wir an unsere eigene Kindheit. Aber das fordert Gott von uns, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir das wirklich tun, was er sagt. Dass wir uns wirklich von der Sünde fernhalten und in unserem Alltag ihn suchen. Und zum Beispiel unser Berufsleben ihm unterordnen. Man kann sich ja lange streiten, wie man mit Geld umgeht, aber ich sage euch eins. Wenn wir sein Eigentum sind, dann gehört unser ganzes Geld dem Herrn. Da brauchen wir beim Zehnten nicht mehr diskutieren. Da gehört alles ihm. Und dann sollen wir mit Weisheit umgehen, was wir davon kaufen oder was wir anlegen oder wem wir es geben zur Spende. Es gehört alles ihm in der Praxis. Das heißt Gehorsam, wenn wir es ihm alles zu Füßen legen. Und dann steht hier, so, wo soll das hinführen? Zu ungeheuchelter Bruderliebe. Und ihr kennt ja das Wort für Bruderliebe, denke ich, Philadelphia. Und da steckt ja das Wort Philia drin und das ist nicht Agape. Sondern Philadelphia heißt mit seelischer Liebe liebhaben. Das heißt für die Geschwister was empfinden. Aber, sind wir ehrlich, wie läuft das dann immer bei uns? Ah, da kommt der Bruder X wieder. Den mag ich nicht so. Der ärgert mich wieder, wenn er anfängt zu reden oder sowas. Oder kommt die Schwester X zum Kaffeetisch bei uns. Oh, die geht uns wieder auf den Keks, die ist so unausstehlich. Das hier ist was anderes. Wisst ihr, dass wir nicht alle hier Freunde sind, das ist klar. Wir treffen uns nicht, weil wir alle Freunde sind. Sondern wir sind durch das Blut Jesu zu einer Familie geworden und das eint uns. Wisst ihr, das ist das Wunderbare. Am nächsten Sonntag haben wir Abendmahl, das ist ein Gemeinschaftsmahl. Deswegen heißt der Kelch, aus dem alle trinken sollen, der Kelch der Gemeinschaft. Weil uns das verbindet. Und das bringt uns dazu, wenn wir uns dieses Opfer angucken, das uns alle gerettet hat, was wir nicht konnten, dann verbindet uns das. Und dann empfindet man was für die Geschwister in der Gemeinde. Dann sagen wir, ja, die Nervensäge kommt wieder, wunderbar. Natürlich, wir sind Menschen und wir sind ja auch kein Freundeskreis. Es gibt verschiedene Freundeskreise, das ist klar. Darum geht's aber auch gar nicht. Und das ist das verbindet und dann lieben wir auch einander. Und dann kommt die Liebe aus reinem Herzen. Wenn wir vor diesem Opfer stehen bleiben, wenn wir uns das Blut Jesu reinigen, ich weiß nochmal Wiederholung, Dauerreinigung durch Jesu Blut, wenn wir ehrlich vor Gott sind, wenn uns Sünde bewusst wird, nicht wenn wir danach grübeln, sondern wenn sie uns bewusst wird, dann bekennen wir sie ihm. Und dann passiert genau das, was hier steht. Und dann geht das ja hier weiter. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus unvergänglichen, sondern aus, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes. Das ist eigentlich wieder Johannes 1, könnt ihr nachlesen, das steht dann vor, in Vers 13 da, glaube ich. Das ist, dass wir nicht eine Neugeburt hatten bei der Bekehrung, also ein neues Leben bekommen haben, wie wir es bei unserer ersten Geburt hatten. Als uns unsere Mutter geboren hat, nachdem unser Vater uns gezeugt hat, das ist unvergänglicher Same. Wir Menschen sind Todeskandidaten. Unser Leib muss sowieso sterben. Selbst bei uns Erlösten. Auch unser Leib muss sterben. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Da laufen wir darauf zu. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir wieder auferstehen werden oder bei der Entrückung dabei sein werden. Und dann kriegen wir ewiges Leben. Dann wird auch unser sterblicher Leib verwandelt werden in einen unsterblichen. Weil sein Opfer stärker ist als die Sünde und der Tod, die in unserem Fleisch herrschen. Das ist stärker und das ist unsere Hoffnung. Und deswegen lasst uns das tun.